Ja, wir haben uns das Ziel gesetzt, als Gemeinde schwierige Themen anzupacken. 8 schwierige Fragen an die Kirche. Mein Jugendpastor war so nett, hat mir mein Angstthema weggenommen, ist die Vorstellung der Kirche von Sex überholt. Gott sei Dank, der Kelch ist an mir vorübergegangen. Mein Jugendpastor wollte es unbedingt machen, wollte unbedingt sterben. Und er ist, glaube ich, auch gestorben. Aber er hat es, glaube ich, gut gemacht, oder? Preis dem Herrn, super. Ja, das andere Angstthema, und da habe ich auch das direkt bereut, nachdem ich das aufgeschrieben habe und verkündet habe, das ist heute dran, deswegen sterbe ich heute 1000 Tode. Das ist das Thema, will die Kirche nicht nur mein Geld? Ja, und das ist eigentlich ein Thema, gerade in Deutschland, in deutschen Kirchen, wo man eigentlich nicht drüber spricht. Das ist so der erste Satz, den ich in Deutschland, ich bin ja in Brasilien geboren, als ich dann als Kind hier rüberkam, da war ich noch ein kleiner Junge und dann waren wir eingeladen bei einer Familie. Das hat mir so gut da gefallen. Die hatten ein großes Haus, einen großen Garten. Wir lebten damals nur im Hochhaus und da habe ich dann den anderen Jungen, ich weiß nicht, wie alt ich war, war ich 6 oder 7 und dann habe ich gesagt, ihr habt doch bestimmt sehr viel Geld. Vielleicht können wir den Hall ein bisschen wegmachen. Und dann hat dieser Junge mir schon das erste Paradigma gesagt, meine Mama hat mir gesagt, über Geld reden wir nicht. Das ist so der erste Satz, den ich gelernt habe in Deutschland, über Geld. Und das war irgendwie so ein Gefühl als kleiner Junge, über Geld reden wir nicht. Das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, als ob Geld etwas Schmutziges ist. Das habe ich auch schon mal gehört. So Geld ist was Schmutziges, darüber reden wir nicht. Oder eine Sache, die uns Angst einflößt oder so ein Unbehagen einflößt, weil man nichts genau darüber weiß und auch nichts darüber fragen. Das stört mich hier mit dem Feedback. Darf ich ein anderes Mikrofon nehmen? Okay. So, ich glaube, das ist besser. So. Und dann noch so ein Satz, Geld hat man oder man hat es nicht. Ne? Das ist auch so ein Satz, den ich kennengelernt habe. So, man redet nicht über Geld. Und dann habe ich mich bekehrt, habe mich zu Jesus Christus bekehrt und dann kam ich in die Kirche, dann kam ich auch in eine Freikirche und da war irgendwie das gleiche Prinzip. Man sprach nicht über Geld, auch in Gottesdienst, auch heute ist es ja ein besonders schwieriges Thema, ein heikles Thema und gerade in deutschen Gottesdiensten sprach man nicht. Alle die gesegneten Finanzprinzipien, die ich heute lebe, mit meiner Familie zusammen, mit meiner Frau zusammen, die habe ich eigentlich nicht in deutschen Kirchen gelernt. Die habe ich alle selbst in der Bibel gefunden oder als wir später auf der Bibelschule waren in England, da wurde sehr viel freier über Geld gepredigt oder gelehrt, als das so in Deutschland üblich war. Und irgendwie haben wir Deutsche ein besonders verkrampftes Verhältnis zu Geld und Kirche. Zum Beispiel besonders meine internationalen Freunde, besonders die russischsprachigen Freunde, die sagen mir, also Mario, wir verstehen überhaupt nicht, wie ihr hier Opfer einsammelt. Ich habe das dann später mal verstanden, als ich in der Ukraine eingeladen war zum Predigen. Da haben die Opfer Predigten gehalten. 15 Minuten haben die Leute ausgequetscht, bis sie den letzten Heller gegeben haben und so weiter. Das ist in Deutschland nicht denkbar, ne? Wenn wir dann zum Beispiel so sagen, ja, Gäste brauchen nichts geben, eigentlich braucht niemand was geben und du brauchst nur geben, was du möchtest. Das können unsere russischen Freunde überhaupt nicht verstehen. Und so weiter. Und wie habt ihr überhaupt dieses Gebäude bezahlt? Oder wie bezahlt ihr eure Gehälter? Das bleibt ein Geheimnis. Aber dieser Krampf, diese Verkrampfung, oder dass wir nicht so gern darüber sprechen, das hat etwas mit unserer deutschen Geschichte zu tun. Ich habe hier euch einen Mann mitgebracht, vielleicht können wir mal sein Bild zeigen. Genau, wenn ihr den mal anschaut, ihr wisst vielleicht nicht, wer es ist, aber es ist Tetzel. Tetzel ist ein katholischer Theologe und vielleicht habt ihr schon mal dieses Zitat gehört. Er hat gelehrt, wenn das Geld im Opferkasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. So, das war die Predigt, womit er hier kurz vor der Reformation dann umhergezogen ist in Deutschland, hat den Leuten unheimlich eingeheizt und hat den Leuten versprochen, wenn ihr denn opfert, wenn ihr die sogenannten Ablassbriefe kauft, dann könnt ihr euer eigenes Seelenheil erkaufen. Nicht nur das, sondern ihr könnt sogar für euren Opa und Uroma und wie auch immer die im Fegefeuer kurze Zeit brennen, könnt ihr diese Zeit verkürzen, indem ihr Ablassbriefe sogar zahlt oder kauft für Verstorbene. Und so ist eine Irrlehre in dieser Zeit entstanden, wo ja Martin Luther natürlich auch ganz stark dagegen gesteuert hat mit der Reformation. So ist eigentlich überhaupt die Reformation entstanden durch Tetzel. Und so ist eine ganze Generation getäuscht worden. Und das nächste Bild sehen wir, der Petersdom ist ja durch diese Gelder auch entstanden, wenn man so will. Dadurch ist das finanziert worden. Heute ein wunderschönes Gebäude, ne, wenn man mal schaut. Aber der Grund oder die Ursache, wie dieses Gebäude finanziert worden ist, ist natürlich aufgrund von Täuschung, aufgrund einer Irrlehre. Und deswegen haben wir in Deutschland ein schwieriges Verhältnis, wenn wir in der Kirche oder in der Gemeinde über Geld sprechen. Auch in jüngster Zeit haben wir was Freikirchen angeht, auch Missbrauch immer wieder gehört. Freikirchen oder freikirchliche Pastoren missbrauchen die Spendengelder. Und nie zuvor waren zwei Berufssparten in Deutschland so schwierig zu vertreten wie einmal Pastor und einmal Politiker. Die haben immer einen Geruch des, wie soll man sagen, da kann man kein Vertrauen haben, den musst du ordentlich auf die Finger schauen. Und das ist ebenso in Deutschland. Wenn wir jetzt aber wieder zurückgehen zu Jesus Christus, wenn wir gehen in das Wort Gottes, dann sehen wir bei Jesus eine, wie soll man sagen, eine fast Schamlosigkeit, eine Furchtlosigkeit, über Geld zu sprechen. Tatsächlich hat Jesus sehr viel über Geld geredet. Und zwar in einer sehr herausfordernden Weise. Immer wieder lesen wir von Jesus, wie er über Geld spricht. Ganz furchtlos, ohne irgendwelche Manschetten. Wir lesen in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Wer ist Mammon? Mammon ist der Gott des Geldes. Sehr herausfordernd, sehr knallhart. Matthäus 25, Verse 14 bis 30, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, ist ein Gleichnis, wo ganz stark gesprochen wird über Rendite, über Zinsen, über leg dein Geld bei der Bank an, investiere dein Geld, mach Geld aus dem Geld. Also Dinge, die, ich war damals Kommunist, mir überhaupt nicht geschmeckt haben. Aber es ist alles in der Bibel drin. Jesus spricht sehr stark, Matthäus 19, 16 bis 30, über das Thema Reichtum und Nachfolge. Schwer, dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Oder leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Sehr herausfordernde Dinge. Die Jünger sind selbst geschockt und sagen, Jesus, wer kann dann noch in das Reich Gottes hineinkommen? Aber Jesus sagt, was dem Menschen unmöglich ist, das ist Gott möglich. Amen. Warum redet Jesus so viel über Geld? Das stört uns. Das ist irgendwie, kommt auch kaum in Predigten vor. Ist Jesus Geld wichtig? Nein. Wir sehen nicht, dass Jesus sein Leben fixiert hatte auf Geld. Er lebte sogar sehr bescheiden. Er sagt, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Aber er lebte auch nicht so als eine Art Bettelmönch, indem er in Armut seine Rettung suchte. Denn viele, viele Nachfolger, auch reiche Frauen, folgten ihm nach und unterstützten seinen Dienst durch ihr Hab und Gut. Auch seine Jünger fragte einmal, habt ihr jemals Mangel gehabt? Und die Jünger sagen, nein. Nein, Jesus lehrt das nicht, weil ihm persönlich Geld wichtig ist, sondern er lehrt das, weil er weiß, wie wichtig Geld für die Menschen ist. Es gibt so ganz viele Sprichwörter im Deutschen über Geld. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Schon mal gehört? Das weiß Jesus auch. Und er weiß auch, wenn es um Geld geht, dann zeigt sich, wer wir wirklich sind. Und deswegen lehrt Jesus
auch über Geld. Matthäus 6, 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So, wenn wir die Bibel zur Bibel kommen, dann kommen wir auf eine ganz andere Ebene. Dann verlassen wir diese Ebene, will die Kirche nur mein Geld, oder ich habe mal einen Unternehmer gesprochen, auch Christ, und ich sage, na, und hast du nach deinem Umzug eine Gemeinde gefunden? Und er sagt so ganz unternehmerisch, bei mir ist das so, bei mir ist Kosten und Nutzen, wo ich mein Geld hinein investiere, das muss mir auch was nutzen. Und da hat er wohl keine Gemeinde gefunden, die ihm was genutzt hat. Und aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, das ist nicht mehr mein Geld, sondern ich gehöre Jesus Christus. Mein Herz gehört Jesus Christus und damit, und das ist für Deutsche ganz, ganz schlimm, dieser Sprung, damit gehört auch mein Geld Jesus Christus. Jetzt wird es gefährlich. Und jetzt erweist sich, werden wir gute Verwalter sein von dem, was Gott uns geschenkt hat. Und jetzt wird es auch ganz, ganz aktuell. Wir leben in einer Zeit der Finanzkrise, schon seit einigen Jahren. Und wir beobachten Dinge, die ich so als Laie oder die wir als Laien, wir sind ja auch einige Fachleute unter uns, gar nicht verstehen. Also wir sehen verschiedene Gesetzmäßigkeiten in dem, was wir so beobachten. Also ich zum Beispiel, wenn ich Schulden mache, wenn ich einen Kredit aufnehme, dann muss ich dem bis zum letzten Heller und Pfennig mit Zinsen zurückzahlen. Wenn andere Schulden machen, dann kommt irgendeine andere Bank und zahlt denen die Schulden zurück. Also das ist das, was wir im Moment sehen. Oder von den unseren Steuergeldern werden Banken, die nicht richtig gewirtschaftet haben, die nicht richtig verwaltet haben, werden Banken gerettet, sonst kippt das ganze System. Also vom System kann ich das ungefähr verstehen, aber nicht von dem, wie ich preußisch erzogen worden bin. Ich bin als Preußer erzogen worden. Ich leiste mir nur das, was ich auch bezahlen kann. Amen. Preist dem Herrn. Also braucht ihr jetzt nicht Amen sagen, das war... Das, wie gesagt, das preußische System. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo sehr stark Menschen sich verschulden, über ihr Einkommen hinaus leben. Und das, was wir im Fernsehen sehen, ist nur ein Spiegel von der millionenfachen Not, tausendfachen Not, die wir auch in unserem Land haben. Und da sind wir schon auch voll beim Thema. Und mein erster Punkt ist, wer ist eigentlich Herr im Haus? Ist es das Geld? Sind es die Schulden, die uns drücken? Oder bist du der Herr in deinem Haus? Und die Bibel warnt uns hier nicht nur. Im 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es dir, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Hier heißt also, nicht das Geld ist böse, sondern die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Die Liebe zum Geld. Das heißt also, meine Priorität, das Geld als etwas Liebenswertes in meinem Leben aufzustellen. Und das hat die Kraft, meinen Glauben zu zerstören als Christ. Und das hat die Kraft, auch mich selbst mit vielen Schmerzen zu durchbohren. Aber die Bibel warnt nicht nur davor, sondern gibt uns ganz einfache, ganz simple Ratschläge, wie wir Herr in unserem Haus, auch in dem Haus der Finanzen werden können und wie wir frei werden können von der Bedrückung von Schulden, was heute ein ganz, ganz aktuelles Thema ist. Auch ein Thema, über das man nicht so gerne spricht in der Gemeinde. Schulden, aber ein Thema, was total aktuell ist, auch in unserer Gesellschaft. Und ich möchte 5 einfache Prinzipien mit euch teilen, die wir in diesem wunderschönen und wertvollen Buch der Sprüche finden. Sprüche befindet sich im Alten Testament, direkt nach dem Psalm, hat 31 Kapitel, geschrieben von den damals, wie soll man sagen, damals Bill Gates, ja, den Salomo, reichste Mann der Welt. Ich glaube, Bill Gates ist gar nicht mehr der reichste, ne? Ist schon der von Facebook schon der reichste? Ich weiß auch gar nicht mehr. Oder der von Apple, ne? Aber der ist schon beim Herrn. Na gut, okay. Ist auch egal. Also damals der sogenannte Rockefeller, des Alten Testaments Salomo. Und er gibt uns 31 Kapitel und auch vollgefüllt mit einfachen, guten Prinzipien der finanziellen Freiheit. Der erste Punkt ist Rechenschaft. Lukas 16, Vers 11, der hier Jesus schon wieder lehrt über Geld, sagt er, ein Vers, der ein bisschen rätselhaft ist zuerst: Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, wer ist Mammon, der Gott des Geldes? Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Wovon spricht Jesus hier? Er sagt hier, wir werden einmal über das Wahrhaftige gestellt werden. Das heißt also, nicht nur geistliche Dinge zu verwalten, sondern auch im tausendjährigen Reich oder im ewigen Reich werden wir als Christen herrschen über Städte, über Länder, über ganze Völker. Lies mal in der Offenbarung, sehr hochinteressant. Und das alles ist aber geknüpft, so sagt Jesus, hier an eine Bedingung, dass wir erstmal hier auf Erden treu gewesen sind mit dem ungerechten Mammon, also auf Deutsch mit unserem Geld. Jesus fordert uns also zu verantwortungsvoller Haushalterschaft in Gelddingen aus, als Grundlage für das Geistliche. Das ist erstmal schwer verdaubar, ja, weil wir immer so denken, dieses kirchliche Geld hat irgendwie nichts zu tun mit geistlichen Dingen. Geld hat nichts mit Kirche zu tun. Jesus sieht es aber ganz anders. Und so sehen wir in diesen wunderbaren Ratschlägen des Salomo in Sprüche 27, 23, 24, sagt er, achte auf den Zustand deiner Herden, kümmere dich um deine Schafe und Ziegen. Geldbesitz ist nicht von Dauer. So, dann denken wir jetzt, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich habe keine Schafe und Ziege zu Hause. Ich weiß nicht, was du hast. Aber vielleicht hast du ein Bankkonto. Vielleicht hast du ein Sparbuch. Vielleicht hast du sogar Aktien in der heutigen Zeit. Und das sind die heutigen Ziegen und Kühe. Und die Bibel sagt uns, wir sollen darauf achten, wie es unseren Ziegen und Kühen geht. Das heißt, du sollst darauf achten, wie geht es dir eigentlich in finanziellen Umständen? Wie leben wir eigentlich? Wissen wir, in welchem Zustand unsere Finanzen sind? Oder sind wir so wie die meisten Menschen, wir wissen nicht, was eigentlich los ist bei uns? Wir haben keine Finanzaufstellung gemacht. So leben die meisten Menschen. Oder hier steht noch ein zweiter wichtiger Ratschlag. Geldbesitz ist nicht von Dauer. Das ist aus der Guten Nachricht. Die habe ich heute mal, der Herr möge mir vergeben. Elberfelder ist heute out. Aus der Guten Nachricht genommen. Geldbesitz nicht von Dauer. Das heißt, Geld hat die Angewohnheit, dein Portemonnaie zu verlassen, ohne sich von dir zu verabschieden. Und ohne dir zu sagen, wo es hingeht. Schon mal gemerkt? Denkt, das ist auch so, wenn am Ende des Monats denkst, wo ist das ganze Geld hingegangen? Ich hatte doch so viel verdient auf meinem Konto. Jetzt ist alles weg. Das heißt, die Bibel verpflichtet uns, uns um unsere Herden, den Zustand unserer Schafe und Ziegen zu kümmern. Wo ist dein Geld hingegangen? Sprüche 23, 23. Wahrheit und Weisheit, Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du sie dich etwas kosten lässt. Das heißt auf Deutsch gesagt, lass es dich alles kosten, die Fakten zu erfahren. Wo geht mein Geld hin? Wenn du nicht weißt, wo dein Geld hingeht, dann bist du in Schwierigkeiten. Und wenn du finanzielle Unwissenheit mit etwas, was ich euch zeigen möchte, hier, weshalb, wo ist es? Diese schöne Karte, kennt ihr sie? Aus Plastik. Finanzielle Unwissenheit plus diese Karte ist gleich finanzieller Untergang. Das ist so. Wir vergeben Geld aus, das uns nicht gehört, wissen nicht um den Zustand unserer Schulden und das ist schon die Grundlage für finanziellen Ruin. Das heißt also, du musst unbedingt 2-4 Informationen wissen. Wisse, wow, vielen Dank, Vince, du bist auf der Spur, sehr gut. Wisse, wie viel du besitzt. Wisse, wie viel du schuldest. Wisse, wie viel du verdienst. Und wisse, wo dein Geld hingeht. Das sind die Grundlagen von biblischer Rechenschaft. Das heißt, wir machen eine Liste von Ein- und Ausgaben. Viele Leute sagen mir also eine Liste von Ein- und Ausgaben, meine festen Einnahmen, meine festen Ausgaben, meine variablen Ausgaben. Viele sagen, ach, ich beschäftige mich nicht mit solchen weltlichen Dingen. Ich bin im Geist, Bruder. Ich möchte dir sagen, wenn du keine Zeit hast, eine Finanzaufstellung zu machen für dein Leben, für deinen Haushalt, hast du Zeit, dir Sorgen zu machen? So viele Familien, so viele Ehen stehen unter Druck, gehen sogar auseinander. Ich habe es auch erlebt und gesehen, beobachtet, dass Ehen bedroht sind, weil die Finanzen nicht in Ordnung sind. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit dafür, eine Finanzaufstellung zu machen, hast du Zeit, dich um die Folgeprobleme zu kümmern. Das ist eine Entscheidung, die kannst nur du treffen. So, erster Punkt, Rechenschaft. Lege Rechenschaft ab. Das zweite, plane. Plane deine Ausgaben. Auch das ist ein lustiger Punkt, Sprüche 21,5. Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn. Jede Übereilung bringt nichts als Verlust. Jede Übereilung bringt nichts als Verlust. Darf ich mal fragen, wer geht, du brauchst dich nicht melden, ich frage nur rhetorisch, okay? Keine Hand hochheben. Wer geht gern shoppen? Ja, okay, alles klar. So, wer ist shoppen gegangen und hat schon mal Dinge gekauft, die du eigentlich nicht kaufen wolltest? Ja, und okay, ihr meldet euch trotzdem, ihr seid so wahrhaftig, wunderbar, sehr schön. Und wer hat Dinge gekauft, die er eigentlich nicht wollte? Was ist denn das Zauberwort? Ist im Sonderangebot. Ja, ich brauche es nicht, aber es war im Sonderangebot. Ja, das sind so Schlagworte, die uns, und auch die ganze Werbung ist dafür eingestellt, dass deine Augen es sehen, ich will es haben, ich weiß zwar nicht wofür, ich will das jetzt haben, ich kaufe es jetzt. Und dann kommt wieder meine Plastikkarte Aktion. Und dann zahlen wir monatelang, jahrelang ab für Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen. Das nennt man Impulsiv-Shopping. Ja? Ich sehe es, ich will es, ich kaufe es. Und wie kann man geheilt werden von einem sogenannten Shopaholic? Ist schade, ich hätte es dir mitbringen sollen. Ich habe es immer, montags gehe ich immer einkaufen. Weißt du, was ich habe, wenn ich einkaufen gehe? Ich habe einen Einkaufszettel. Habe ich von meiner Frau gelernt. Ich kaufe nie etwas, was ich nicht geplant habe. Okay? Das heißt, wie kann man schlechte Gewohnheiten brechen? Durch Planung. Plane, was du ausgeben willst. Shoppe nicht impulsiv, sondern geh mit Planung. Du wirst dein Geld kontrollieren, das Geld wird nicht dich kontrollieren. Du wirst deinem Geld gebieten, wo es hingeht und dich nicht nachher fragen, wo ist es denn hingegangen. Amen. Preis dem Herrn. Das heißt, Ausgabenplanung ist eine Sache des Gebets, eine Sache, wo Gott mich auch führt und leitet, ist auch eine Sache der innerehelichen und familiären Diskussion und Entscheidung. Rechenschaft ablegen, plane. Drittens, spare für die Zukunft. Ganz interessante Dinge stehen da bei Salomo. Sprüche 21,20. Im Haus des Klugen sind wertvolle Schätze und duftendes Öl. Gute Nachricht. Oder Sprüche 13,11. Schnell erschwindelter Reichtum verliert sich. Langsam, oder das Englische sagt little by little, langsam erarbeiteter Reichtum vermehrt sich. Gute Nachricht. Das heißt, das Wort Gottes warnt uns vor dem schnellen Reichtum. Ganz, ganz wichtig. Wie viele, auch Christen, habe ich kennengelernt. Hunderttausende verloren. Ich habe mal einen Christen kennengelernt. 700.000 D-Mark damals noch, bei der allerersten Finanzkrise, glaube ich, 2000, 2001, verloren. Angelegt bei den asiatischen Börsenspekulanten. Wow, ich habe gefragt, wie kann das sein? Jemand anders sagte mir jetzt bei der zweiten oder dritten Finanzkrise, 40.000 Euro verloren. Wie kann das sein? Ja, Mario, ich habe 10% haben sie mir angeboten. Ich sage, das ist unchristlich. Little by little. Ihr Lieben, glaubt doch nicht, dass wir Reichtum schnell erreichen können. Die Bibel verspricht es auch nicht. Gottes Wort ermutigt uns Schritt für Schritt, little by little. Das heißt, wir setzen Ziele für unsere Ausgaben, wir setzen aber auch Ziele fürs Sparen. Wir legen Dinge zurück und Sprüche 6, Vers 7 ermutigt uns, die Ameise zu beobachten. Besonders beobachten wir Ameisen, wenn sie bei uns im Haus sind. Aber wir sollen sie auch draußen beobachten. Sie sammeln im Sommer ihre Nahrung für den Winter. Das Wort Gottes ermutigt uns. Geh hin und lerne von der Ameise. Das heißt, wir sollen sparen. Warum sparen wir nicht? Obwohl die Deutschen sind eigentlich ganz gute Sparer. Aber warum sparen wir nicht? Wir sparen oft nicht aus Neid. Mein Nachbar hat ein neues Auto. Oh, das will ich auch haben. Ich will nicht mehr diese alte Schrottkarre fahren. Mein Nachbar hat eine neue Wohnungseinrichtung von IKEA. Das will ich auch haben. Ich möchte dich ermutigen. Wir brauchen uns mit anderen nicht zu vergleichen. Amen. Wir brauchen uns nichts daraus machen, was andere haben. In Klammer auf, die verschuldet sind. Amen. Sondern wir lernen, mit weniger zu leben. Amen. Wenn wir das nicht können, mach doch mal eine Fahrt zu Christen, die weniger haben. Ich muss dir sagen, ich war geheilt, als ich aus Äthiopien zurückkam. In Äthiopien, da gibt es Pastoren, die haben in muslimischen Städten 500 Mann Gemeinde, 1000 Mann Gemeinde. Ich durfte diese Pastoren lehren. Die kamen zu einer Konferenz, da waren ungefähr 500 Pastoren versammelt. Die hatten kein Auto, die hatten noch nicht mal ein Fahrrad, die sind kilometerweit zu Fuß gelaufen, um dort das Wort Gottes zu hören. Und es waren glückliche Pastoren, wunderbare Pastoren. Und ich bin nach Hause gekommen und ich habe gesagt, Schatz, ich habe eine Entscheidung getroffen in Äthiopien, wir haben keine Probleme mehr. Die haben Probleme, aber wir haben keine Probleme mehr. Wir können lernen, mit weniger zu leben. Amen. Vierter Punkt. Gib Gott, was Gott gehört. Malachi 3, Vers 10. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte unverkürzt zu meinem Tempel, damit die Priester zu essen haben. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort. Ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütte. Ich werde es regnen lassen. So, viele haben mich gefragt, hey Pastor, ich gebe nicht den zehnten, ich gebe nur den fünften. Und ich meine, okay, wer rechnen kann, der weiß, dass es genau das Doppelte ist. Aber warum den Zehnten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum. Warum hat Gott uns den Zehnten befohlen? Der Zehnte ist nicht eine Rückzahlung meiner Schuld oder meiner Sünden. Überhaupt nicht. Wir sind durch Gnade gerettet, durch Glauben. Der Zehnte ist eine Anerkennung, dass ich in Gottes Hand bin. Also meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft ist in Gottes Hand. Der Zehnte ist ein Bekenntnis, Herr, ich bin in deiner Hand. Du wirst dich meiner annehmen und mich beschützen und versorgen. Das ist übrigens das einzige Mal, dass Gott uns auffordert, teste mich, prüfe mich. Das ist hochinteressant. Teste mich. Wir haben Gott getestet, schon seit 30 Jahren lang. Gott hat uns wunderbar bewahrt. Gott hat uns wunderbar geführt. Das waren so Fragen, die ich als junger Mann, als Gott mich berufen hat, Gott hat mich berufen im vollzeitlichen Dienst. Weißt du, was meine größte Angst war als Deutscher? Aus dem Glauben zu leben. Ich dachte, wow, ey, wie wird das werden? Wir werden nur im Hungertuch nagen und so weiter. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, das wird mein Test sein, Herr, du wirst für meine Bibelschule zahlen. Und dann haben wir gespart und so weiter. Das reicht also hinten und vorne nicht. Und dann haben wir gebetet, Gott, das wird unser Test sein. Wenn du uns die Bibelschule bezahlst, dann werden wir dir glauben, dass du uns auch bewahrst als Pastoren. Und dann kam die Gemeindeleitung zu uns und sagte, Gott hat uns aufs Herz gelegt, wir sollen eure Bibelschule bezahlen. Und habe ich gesagt, nee, das ist mir viel zu einfach. Ich will, dass Gott meine Bibelschule bezahlt. Habe ich abgelehnt. Und die sind nur so Kopfschütteln nach Hause. Die haben wahrscheinlich gedacht, oh, weil der Mario, der ist total durchgedreht. Oder wie auch immer. Aber ich kann dir sagen, Gott hat nicht nur unsere Bibelschule bezahlt. Gott hat alle Rechnungen bezahlt in den letzten 30 Jahren. Amen. Gott ist vertrauenswürdig. Preis dem Herrn. Ich bin übrigens der erste Pastor in dieser Gemeinde, der aus Spendengeldern, nur aus Spendengeldern bezahlt worden ist. Alle anderen Pastoren vor mir wurden von einer anderen Organisation bezahlt. Und wir haben mittlerweile 13 oder 14 Angestellte, Teilzeitangestellte hier in der Gemeinde. Gott ist treu. Amen. Preist dem Herrn. Das heißt, der Zehnte ist ein Bekenntnis unserer Herzenseinstellung. Die ersten Christen haben am ersten Tag der Woche, was ist das, der Sonntag, etwas zurückgelegt für das Reich Gottes. 1. Korinther 16, 2. Sprüche 3, 9. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Bring ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Das heißt, wir leben in einer anderen Prioritätenstellung. Wir ehren den Herrn, indem wir ihm das Erste geben, das Beste geben und nicht das Letzte. Und das letzte Punkt ist, genieße, was du hast. Prediger 6, Vers 9. Wow. Da heißt es, gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Und verlange nicht nach allem möglichen anderen. Was für ein weiser Satz in der heutigen Zeit. Ich glaube, das heutige Finanzsyndrom, unter dem unsere Staaten leben, in Europa, im Westen, unter dem auch viele Menschen des Westens leben und auch viele Christen, heißt erstens, unsere Gier übersteigt unser Einkommen. Zweitens, wir kaufen Dinge, die wir uns eigentlich nicht leisten können, kaufen sie trotzdem, Plastikkarte. Drittens, die Abzahlung der Schulden setzen uns so unter Stress, dass wir ein Burnout erleben in Sachen Sorgen. Und diese Sorgen belasten unsere Ehen und haben sogar die Sprengkraft, unsere Familien zu zerstören. Was unsere Familien und Ehen zuerst brauchen, ist Zeit und Liebe und nicht Geld. Und ich möchte heute euch nochmal so das ins Herz legen, was Gottes Wort für einfache Prinzipien hat. Beachte vor allen Dingen diese fünf Prinzipien, die ich aufgelistet habe. Sie sind sicher nicht die ganze Weisheit. Du kannst sicher nach dem Gottesdienst noch zu mir kommen oder mir eine E-Mail schreiben und sagen, das war aber auch noch wichtig, bestimmt wichtig. Aber das sind so fünf Prinzipien. Ich möchte dich ermutigen, alles zusammen gesund zu leben. Viele Christen sagen, sind verschuldet, sind mitten in Schulden und sagen, so jetzt zahle ich meinen Zehnten für 3 Monate und dann Hokus Pokus Fidibus, dann sind meine Schulden weg. Nein, ich denke, es ist wichtig, dass wir alle 5 Prinzipien in Gesundheit über lange Zeit leben. Rechenschaft. Wenn wir nur einen Zehnten zahlen, aber keine Rechenschaft ablegen können, das haut nicht hin. Nur einen Zehnten zahlen und nicht planen und dabei bleiben, das wird nicht hinhauen, sondern wir leben in Gesundheit. Und leben wir unser Leben in der richtigen Ordnung? Hier habe ich nochmal, was die falsche Ordnung ist. So leben viele Menschen, die noch geprägt sind von der Welt. Erstens, wir verdienen. Zweitens, wir genießen. Drittens, wir zahlen dann danach, wenn wir genossen haben, unsere Schulden zurück. Dann, wenn dann noch was übrig bleibt, sparen wir noch ein bisschen. Und wenn dann noch ein paar Pfennige übrig bleiben, dann geben wir Gott noch ein Trinkgeld. Ja? So machen das auch manche Christen. Aber richtig ist es, erstens, wir verdienen. Wir geben Gott den ersten Teil. Wir geben Gott das Beste. Wir sparen. Wir zahlen unseren Schuldnern zurück. Und davon, was dann noch übrig bleibt, das genießen wir mit Gottes Gnade. Ja? Rockefeller haben sie damals mal gefragt, damals der damalige reichste Mann der Welt. Er hat gesagt, wie bist du so reich geworden? Was war dein Geheimnis? Er hat gesagt, das 10-10-80-Prinzip. Gesagt, 10%, meine ersten 10% gehören Gott, meine zweiten 10% spare ich und ich lerne zu leben auf den übrig bleibenden 80%. Wenn ich mehr verbrauche als 80%, lebe ich extravagant, muss ich Buße tun. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass wir Gott vertrauen in unseren Finanzen. Ja, ich würde gern, Tobias, wenn es nochmal möglich ist, dass wir dieses Lied nochmal zum Schluss singen. Und ich möchte gern, dass wir unsere Augen nochmal schließen und dass wir gemeinsam nochmal ein Gebet sprechen. Halleluja. Und ich möchte einfach gern, bevor wir dieses Lied singen, während unsere Augen geschlossen bleiben, einfach nochmal diese Gelegenheit geben, vielleicht für Menschen, die das allererste Mal überhaupt ihr Leben Jesus anvertrauen wollen, als Eigentum. Ich glaube, das ist so auch der Schlüssel überhaupt. Ich glaube, die Antwort auf die Frage, will die Kirche nicht nur dein Geld, lautet, wir müssen auf eine andere Ebene kommen. Wir müssen erkennen, dass unser Herz, unser Geld Gott gehört und dass er uns berufen hat, in finanzieller Freiheit zu leben. Und wenn du das heute möchtest, diesen Weg der Freiheit, der ist durch Jesus Christus eröffnet. Er hat uns alles gegeben. Aller Überfluss ist uns gegeben in Jesus Christus. Und wenn du heute Jesus Christus aufnehmen möchtest als deinen Herrn und deinen Retter, dann tu das doch einfach heute. Ich möchte dich dazu einladen. Vielleicht ist jemand hier, der es auch ganz öffentlich tun will. Heben Sie doch mal ganz kurz Ihre Hand. Ich würde auch gern für Sie beten. Ist jemand hier, der das ganz öffentlich und ganz bewusst tun möchte? Ich möchte mein Leben heute ganz bewusst in die Hände Jesu geben. Preis dem Herrn. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Ja, dann lass uns noch unsere Augen geschlossen halten und wir wollen zusammen beten. Vater Gott, ich möchte zu dir kommen, dass du mir hilfst, Herr, zu erkennen, ich gehöre in deine Hand und auch mein Geld gehört dir. Und ich möchte dich bitten, Herr, hilf mir, eine gute Verwalterin, ein guter Verwalter zu sein von dem, was du mir gegeben hast. Herr, verwandle meine Sorgen und meinen Schuldendruck in Frieden. Und vergib mir, wo ich mehr ausgegeben habe, als ich verdiene. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für jeden, für den auch heute diese Botschaft war, dass du uns beschenkst, Herr, mit deinem Frieden, mit deiner Befreiung, Herr, mit deiner Freiheit, Herr. Und dass du kommst, Herr, in die Nöte, auch gerade jetzt, nicht mit Verdammnis, Herr, sondern mit deinem Rat, mit deiner Annahme, mit deiner Liebe, aber auch mit deiner Befreiung. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen, dass wir dieses Lied noch einmal singen. Und ich bitte auch Naomi und die Ältesten, die Hauszellgruppenleiter, nach vorne zu kommen. Und wer noch persönlich Gebet empfangen möchte, der kommt nach vorne, lasst für sich beten. Und wir singen dieses Lied auch mit Bekenntnis und mit Mut und Freimut. Amen.